Digital genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cybersecurity, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Digital genial steht wieder an. Wir haben eine neue Folge für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesmal unser Gast Erik Brabender, KI-Experte und als Mitglied der Geschäftsleitung bei Empolis verantwortlich für die Produktstrategie. Empolis, wer es nicht weiß, ist Teil der ProAlpha-Gruppe und gemeinsam haben wir soeben einen Blick hinter die Kulissen der KI geworfen. Das Gespräch hat mir großen Spaß gemacht. Hört doch einfach selbst mal rein. Schön, dass Sie da sind und viel Spaß beim Zuhören. Erik, KI, bei uns im Unternehmen auch AI genannt, hat in den vergangenen Jahren einen enormen Entwicklungsschub erfahren. Wie siehst du die Rolle von künstlicher Intelligenz in Business-Software-Anwendungen in den kommenden 5 Jahren, vielleicht in den kommenden 10 Jahren? Was denkst du, welche Innovationen auf uns zukommen werden?
Vorhersagen in die Zukunft sind immer schwierig, insbesondere in unserer Branche, wenn sie auf 10 Jahre gehen. Aber ich glaube schon, dass KI dabei helfen wird, ERP-Systeme künftig deutlich intuitiver, agiler, proaktiver zu gestalten und natürlich die Produktivität aller Nutzer und Mitarbeiter zu erhöhen. Ja, das ist einerseits durch den Einsatz von statistischen KI-Verfahren wie Data Analytics, Machine Learning, Natural Language Processing und den neuen Large Language Models, über die natürlich auch jeder spricht. Aber auch vor allem, das darf man nie vergessen, Verfahren von wissensbasierter KI, also so wie Ontologien, Knowledge Graphen, semantische Netze. Und durch diese Verfahren werden ERP-Systeme in der Lage sein, Muster, Trends in großen Datenmengen zu erkennen und das auch bereitzustellen und proaktiv zu kommunizieren. Sei es jetzt in irgendwelchen automatisierten Berichten, in Analysen oder auch wirklich in Empfehlungen in der Situation, die der Entscheidungsunterstützung dienen. Das ist natürlich insbesondere im Mittelstand sehr spannend, weil es alle Anwender zu einer Produktivitätssteigerung führen kann. Also insofern glaube ich auch, dass gerade der Bereich Wissensmanagement sehr wichtig sein wird, um eben auch wissensintensive Prozesse, wie das in der Industrie sehr häufig ist, effizienter und produktiver zu machen. Da wird es viel Veränderung geben. Aber man muss aber auch ganz klar feststellen, und da will ich sehr offen sein, dass wir uns natürlich durch diese beeindruckenden Beispiele, die wir bei ChatGPT und diesen Large Language Models sehen, auch voll in einem Hype befinden. Und so ein Hype, da muss man auch immer vorsichtig sein. Da wird viel Erwartung reingesteckt und man muss immer sehen, was wird sich da durchsetzen. Und ein ganz super Beispiel für typische Hype-Situationen ist Amara's Law, also Amara's Gesetz. Das sagt eben, wir neigen dazu, die kurzfristigen Auswirkungen einer Technologie zu überschätzen und die langfristigen zu unterschätzen. Und da muss man aufpassen. Im Moment denken viele, KI ist das Allheilmittel, das jede Herausforderung lösen kann. Da gibt es also ganz hohe Erwartungen. Das muss man natürlich mit Achtsamkeit betrachten, aber auf lange Sicht, und damit meine ich wirklich in 3, 5 und mehr Jahren, wird KI, glaube ich, sehr nachhaltige Veränderungen bewirken. Vielleicht dauert es in ein oder anderen Bereichen länger, als man jetzt in dem Hype denkt, aber diese Potenziale werden sich definitiv entfalten und dann natürlich auch ihren Business-Nutzen zeigen. Und ich glaube, wir bei Empolis und ProAlpha natürlich, wir gucken immer auf den Business-Nutzen, das stellen wir in den Vordergrund. Und deshalb werde ich, glaube ich, heute noch öfters über sogenannte Ready-to-Use-Anwendungen sprechen.
Wenn Digitalisierung die letzte Sau war, wenn ich so salopp sagen darf, die durchs Dorf getrieben wurde, dann ist es jetzt vielleicht KI. Das hast du gerade auch mit anderen Worten bestätigt. Vielen Mittelständlern fehlt noch die Verbindung von Digitalisierung zur praxisnahen KI-Lösung. Was sind für dich konkrete Einsatzmöglichkeiten von KI, die du im Industriekontext in naher Zukunft erwartest? Gibt es da Beispiele, die du uns ein bisschen greifbarer machen kannst?
Ja, da gibt's spannende, aber ich fange nochmal mit der Digitalisierung an. Das ist ja so, Digitalisierung ist eine Grundvoraussetzung überhaupt mal, um überhaupt mal alle Informationen und insbesondere Daten verfügbar zu haben. Jetzt ist es gerade so, es gibt ja diesen Spruch, wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, ist es ein digital schlechter Prozess. Ich glaube, der O-Ton ist nochmal ein bisschen anders, wer googeln mag. Aber der Punkt ist ja genau das, KI uns die Möglichkeiten geben wird, in digitalen Prozessen, auch wenn die digital sind, müssen die ja nicht effizienter werden. Das heißt, wir können plötzlich viel mehr Produktivität in diese digitalen Prozesse kriegen, indem wir an der richtigen Stelle die richtigen Informationen zur Verfügung stellen. Und da gibt's ganz viele Dinge. Also das geht von der personalisierten Nutzererfahrung oder auch Hyperpersonalisierung genannt, wo KI sich eben Vorlieben, Arbeitsweisen der Benutzer anpasst und ein ERP-System dann auch maßgeschneiderte Dashboards, Berichte oder Funktionen anbieten kann, die auf diesen Nutzer zugeschnitten sind. Wir kennen das alle heute schon von Amazon, wo wir Vorschläge für andere Produkte kriegen, ähnliche Produkte und so weiter. Aber es geht darüber hinaus. KI kann auch automatisierte und intelligente Workflows anbieten, die vielleicht sogar prädiktive, also datenbasierte Analysen beinhalten. Und so kann KI auch helfen, manuelle, sich wiederholende Aufgaben vollständig durchzuautomatisieren. Sowas wie Buchhaltungsprozesse, Bestandsmanagementprozesse können durch KI-basierte Datenauswertung und intelligente Automatisierung auch schneller abgewickelt werden. Ja, und so kann man natürlich zum Beispiel durch KI-Prozesse und KI-basierte Lagerbestandsoptimierung senken, indem man die richtigen Daten aufbaut und zur Verfügung stellt. Das zeigen wir zum Beispiel auch mit unserer Nemo-Lösung von ProAlpha auf dem Business Festival in Duisburg im November. Und so wird KI eben ermöglichen, viele Trends zu evaluieren und basierend auf historischen Daten fundierte Entscheidungen zu treffen, von der Bedarfsprognose über die proaktive Wartung, Integration von IoT-Daten und Maschinen in Prozesse bis hin zum integrierten Wissensmanagement. Ja. Was natürlich jetzt noch on top kommt, sind KI-gestützte Assistenten, also sowas wie Chatbots oder Dialogassistenten, die mit dem Wissen, das in den ERP-Systemen steckt, eben auch schon Vorschläge unterbreiten und auch interaktiv zu Lösungen führen können. Also die helfen dann tatsächlich bei der Entscheidungsfindung, dass die richtigen Daten oder das passende Wissen verfügbar gemacht werden. Und diese Assistenten, die machen dann eben auch Lösungsvorschläge auf Unternehmensdaten. Und so kann man in allen Bereichen eigentlich besser und schneller entscheiden, als man das je zuvor gekonnt hätte. Ja, man wird einfach produktiver. Und da haben wir auch von Empolis so einen Buddy für Wissensarbeiter entwickelt, der eben interaktiv in allem vorhandenen Wissen sucht und entsprechend Vorschläge für Entscheidungen liefert. Das sind natürlich ganz besondere Lösungen, weil ich glaube, das Wissensmanagement wird im Allgemeinen nochmal extrem wichtig sein, nämlich die Kombination der ERP-Daten, die jetzt digitalisiert zur Verfügung stehen, mit vielen anderen Quellen, Dokumenten, E-Mails, Projektdaten, Informationen, die auf internen Kommunikationsplattformen wie Teams etc. verfügbar sind. Das alles zusammenzuführen und im richtigen Moment zu verknüpfen. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, den auch eine KI künftig in wissensintensiven Prozessen leisten kann. Und deshalb glaube ich, KI wird so ein zentraler Bestandteil von Business Software werden, die gerade Unternehmen im industriellen Mittelstand dabei hilft, produktiver zu werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, bis hin zu auch neue Geschäftsmodelle basierend auf Daten eben am Markt zu etablieren.
Du hast jetzt schon ein paar Mal von Ready-to-Use-Applikationen, Ready-to-Use-Anwendungen gesprochen. Die entwickeln wir bei Empolis und ProAlpha ja, gerade für den Mittelstand. Jetzt hat der ein oder andere Mittelständler manchmal ein Problem mit Anglizismen. Kannst du uns konkrete Beispiele nennen, wie ihr mit AI, KI, nennen wir es wie wir wollen, bei einem Kunden echte Effizienzgewinne ermöglicht habt?
Ja klar, das mache ich gern. Ready-to-Use-Applikationen, damit meinen wir wirklich, wir kommen nicht mit einem Baukasten und bauen was zusammen, sondern wir haben fertige, in Software gegossene Anwendungsfälle, die ganz viel KI nutzen, die man aber sehr schnell sozusagen auch in die Umsetzung kriegt. Also typischerweise haben wir Kunden, die in wenigen Tagen unser Produkt nutzen und dann tatsächlich, ich sag mal, sehr hochwertige KI-Verfahren auf ihre Daten anwenden. So, ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Jetzt muss ich dazu sagen, das sind jetzt Beispiel Empolis-Beispiele. Ich kenne natürlich meine Kundenbeispiele sehr gut, aber wir haben auch auf dem Business Festival werden wir auch sehr viele Nemo-Beispiele zeigen. Von Empolis habe ich zum Beispiel mitgebracht ein Kundenbeispiel, das ich super spannend finde und das so wirklich ready to use ist von BOMAG. BOMAG kennt man vielleicht. Der Dietmar Metz sagt immer, wenn man an der Autobahn steht im Stau, dann ist meistens BOMAG mit dran schuld. Die machen also sogenannte Verdichtungstechnik und die nutzen unsere Empolis Software als KI-basierte Service-Plattform, um einfach die Maschinenverfügbarkeit auf den Baustellen zu optimieren. Das heißt, bei den BIP, die BOMAG Information Plattform, basiert aber zu 100% auf unserem standardisierten, und hier ist es wieder Ready-to-Use Softwareprodukt Empolis Service Express. Und was tut das Ding? Es stellt zentral alle Informationen für Servicetechniker, Anwender zur Verfügung, um im Stillstandsfalle Stillstandszeiten zu minimieren. Das heißt, es werden alle Daten aus verschiedensten Quellen in das System überführt. Das ist überhaupt kein großer Aufwand. Man bringt das sozusagen ins System, baut eine Wissensdatenbank mit einem Wissensmodell auf und kann jetzt in Echtzeit auf all die Informationen zugreifen, weil das KI-System intelligent analysiert, um welche Probleme handelt es sich, um was geht es an der Stelle, und erfindet in all diesen Informationen und Dokumenten tatsächlich die richtigen Lösungen, sei das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder eine Dokumenteninformation. All das können wir sofort in dieser BOMAG-Welt zur Verfügung stellen. Das Spannende ist, dass BOMAG nutzt auch eine Standard-App von uns und die haben das ins Maschinendisplay integriert. Das heißt, wenn der Maschinenbediener sitzt jetzt auf so einem Verdichtungsgerät und dann kommt plötzlich ein QR-Code und jetzt scannt er diesen QR-Code, und der QR-Code ist kein harter Link auf ein Dokument, sondern der QR-Code übergibt an die App Informationen ohne komplexe IoT, einfach per Scan. Und durch den QR-Code kriegt unser System Fehlercodes, Maschinentyp, vielleicht Standzeiten und Laufzeiten der Maschine und kann jetzt im gesamten Wissensbestand automatisch nach den richtigen Informationen suchen und gibt dann dem Anwender schon die richtige Schritt-für-Schritt-Lösung, um ein Problem zu beheben. Das ist ein super Use Case, out of the box, da ist nichts angepasst oder gebaut. Und das meine ich mit ready to use, weil da steckt auch ganz viel KI dahinter. Ja, das ist so mal ein Beispiel, das ist der einfachste, ich sag mal immer so der Einstiegs-Use Case, den die Kunden in diese Welt haben. Ein anderer Kunde von ProAlpha, auch Nemo und Empolis, ist Innotec. Innotec Sicherheitstechnik, die ist ein führender Anbieter von Notaus- und Sicherheitsbeleuchtung. Und was die tatsächlich auch machen, ist, dass sie mit allen Servicetechnikern und Fachkräften im Rahmen einer, wir nennen das Community- und Team-Knowledge-App, Wissen austauschen. Also was passiert heute, wenn ein Problem irgendwo da draußen im Feld, zum Beispiel an einer Maschine oder in der Produktion ist, nehmen wir mal eine Maschine im Service, naja, vieles wird über WhatsApp ausgetauscht, ne? Im besten Fall vielleicht noch über Teams oder so. Wir haben eine spezielle Plattform aufgebaut, wo diese ganzen Dialoge geführt werden können, auch in einem vertrauenswürdigen Raum. Und gleichzeitig werden diese Lösungen, die hier erstellt werden, mit KI aufbereitet und wieder verfügbar gemacht. Und so bleibt das Know-how im System. Das ist also wirklich ein Kreislauf. Und es ist unglaublich, wie schnell und wie viel Wissen die mittlerweile in dem System verfügbar gemacht haben in wenigen Tagen. Das ist für mich ready-to-use AI. Ja, das ist so ein zweites Beispiel, wie ich tatsächlich auch Wissenstransfer gestalten kann und Wissen in der Organisation halte. Ein drittes Beispiel, wie ich zum Beispiel auch mit Wissen und KI Geld verdienen kann, finde ich, oder zumindest ein Geschäftsmodell draus machen kann, das ist KUKA. KUKA ist ein Robotikunternehmen, man kennt es vielleicht, das sind die Orangenen. Und die unterstützen weltweit über 8.000 interne Servicetechniker und 70.000 externe Kunden über ein zentrales Wissensportal, das komplett auf Empolis basiert. Und über diese Plattform bekommen die eigenen Servicetechniker, aber zum Beispiel auch Planer für neue Produktionsanlagen oder Wartungstechniker oder Maschinenbediener bekommen alle relevanten Informationen, die sie brauchen, um an einem Roboter zu arbeiten. Und zwar nach ihrer Rolle, nach ihrer Aufgabe und in dem Einsatzfeld. Und das kriegen die wirklich per, also, wer hätte beinahe gesagt, Knopfdruck, also die suchen danach oder die können da ganz einfach diese Informationen auffinden. Jetzt muss man wissen, das System heißt KUKA Expert und hat mehr als 1,5 Millionen Dokumente in 22 Sprachen. Und so ein Dokument kann auch mal 350 Seiten groß sein. Ja? Und dann die richtigen Informationen in all diesen 500 Seiten groß, die richtigen Informationen darin zu finden, das macht KUKA Expert. Und das haben die natürlich auch ihren Kunden als extra Angebot aufbereitet. Das heißt tatsächlich, ein Planer, der jetzt eine neue Produktionslinie plant, der zahlt auch eine gewisse Gebühr, dass er auf all diese Informationen rund um die KUKA-Produkte zugreifen kann. Das haben wir jetzt übrigens, ein letzter Satz, sondern haben wir mit einem Chat-basierten Ansatz auf Basis von Large Language Models weiterentwickelt. Also ich habe vorhin schon gesagt, diese intelligenten Assistenten, das ist also der Expert Buddy, heißt das bei denen. Und das System führt mit Fragen den Anwender interaktiv zur Lösung. Also tatsächlich agiert das System als Spezialisten-KI sehr intelligent und fragt den Anwender so lange, bis er eingegrenzt hat, was die richtige Lösung ist und sucht dann wirklich aus diesen vielen Dokumenten und findet dann auf, sagen wir mal, Seite 350 von 500 Seiten genau die Antwort und gibt die dem Anwender eben zurück. Und so stellen wir auch sicher, dass die Antwort auf ein Dokument verweist und gesichertes Wissen an den Anwender zurückliefert.
1,5 Millionen Dokumente mit Premium-Account. Ziemlich gut, würde ich sagen. Guter Deal. Viele mittelständische Unternehmen sind trotzdem noch unsicher, wenn es um AI geht. Das ist immer eine große Hürde, wenn man was Neues, etwas, was noch nicht ganz erprobt ist, integrieren möchte. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Hürden, die Unternehmen überwinden müssen, um dann wirklich auch Potenziale ausschöpfen zu können?
Ja, ich würde im Moment sagen, eine der größten Hürden, die wir sehen, ist der Hype. So einfach sich das anhört, so ist das aber gerade bei vielen Unternehmen das Problem, dass auf der einen Seite die Technologie gerade sehr gehypt wird und man sich unheimlich auf die Technologie konzentriert, anstatt erstmal den praktischen Nutzen im Kontext des eigenen Geschäfts in den Vordergrund zu stellen. Also viele beschäftigen sich im Moment mit der Technologie um der Technologie willen und sind sich noch gar nicht ganz schlüssig darüber, wo wollen wir damit hin? Ja, einfach weil die Aussage steht halt im Raum, also der Elefant im Raum ist, wer sich jetzt nicht mit der Technologie auseinandersetzt, der ist in 5 Jahren nicht mehr da. Ne? Also hat man da einen unheimlichen Zwang und das wird natürlich auch tatsächlich auf Geschäftsführungsebene, C-Level-Ebene auch forciert, was ich verstehe, das ist eine gewisse Fear of Missing Out. Aber man sollte immer berücksichtigen, gerade im Mittelstand hat man häufig ja gar nicht diese Kapazitäten, um jetzt da viel Technologie-Details zu evaluieren und umfangreiche Infrastrukturinvestitionen zu machen. Man sollte eigentlich ganz konkret überlegen, was ist denn der Anwendungsfall, der im Vordergrund steht und passt ja zum Geschäftsmodell und eben dann zu sagen, okay, in einem konkreten Use Case überhaupt mal zu starten. Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und dann natürlich auch ein Stolperstein ist auch auf die Angst der hohen Kosten und lohnt sich das für uns? Also haben wir da einen Return on Invest? Deshalb auch hier meine Empfehlung, wirklich ganz konkret einen Business Case rausnehmen und da auch in kleinen, überschaubaren Projektschritten zu starten, um zu gucken, kann ich erst Erfolge ziehen und daraus lernen? Weil ich muss ja auch die Mitarbeitenden in dem Prozess mitnehmen, damit Akzeptanz und Vertrauen entsteht und nicht Angst aufgebaut wird, jetzt machen wir KI, um Mitarbeiter abzubauen, sondern es geht ja eher darum, Produktivitätsgewinne wirklich für die Mitarbeiter zu heben. Und deshalb glaube ich, gerade für mittelständische Unternehmen ist es sehr sinnvoll, mit erfahrenen Softwareanbietern zusammenzuarbeiten, die bereits solche Einsatzszenarien und Anwendungen im KI-Kontext aufgebaut haben. Also wir haben das auch so gemacht, wir haben uns ganz klar auf bestimmte Use Cases spezialisiert, die wir dann als Ready-to-Use-Anwendung zur Verfügung stellen und nicht versuchen, mit den Kunden in Projekten kostspielig alles selbst zu entwickeln und neu zu erfinden, sondern eben genau diese Anwendungsfälle in bestimmten Bereichen aufzusetzen. Und dann kommt man auch viel schneller zu messbaren Ergebnissen mit KI, ohne sich in technologischen Details zu verlieren.
Erik, lass uns noch mal ein bisschen das Größere, das Big Picture in den Blick nehmen. KI ist nicht gleich KI, das sagt sich so schnell. Jetzt bin ich froh, hier den KI-Experten an Bord mit dabei zu haben. Schlau uns doch mal auf, welche Arten von KI gibt es überhaupt?
Ja, KI-Experte, ich bin eher der KI, der Technologie ins Produkt gießt, aber insofern befasse ich mich natürlich viel mit KI. Aber alles gut. KI ist tatsächlich nicht gleich KI. Ne? Im Moment befinden wir uns in dem Hype von sogenannter Gen-AI oder Generative AI, insbesondere bei Large Language Models. Das ist nur ein kleiner Teil von KI und natürlich auch eine konsequente logische Weiterentwicklung aus den letzten Jahren. Aber generell kann man sagen, es gibt verschiedene Ansätze der künstlichen Intelligenz, die je nach Problemstellung unterschiedlich geeignet sind. Ja, also man kann generell 2 Hauptkategorien unterscheiden. Es gibt zum einen symbolische KI oder auch wissensbasierte KI genannt. Die ist in der Regel sehr transparent. Die ist auch nachvollziehbar, deshalb eben auch wissensbasierte KI. Und subsymbolische oder ich sag mal einfach statistische KI. Das ist das, was wir typischerweise mit Machine Learning Verfahren jetzt oder Deep Learning dann als Folgestufe des Machine Learnings aufgebaut haben. Oder LLMs, das sind sogenannte Pre-Trained Modelle, wo ganz viel vortrainiert wird und dann über statistische Verfahren Antworten generiert werden. Also generative KI, wie zum Beispiel Large Language Models, die basieren tatsächlich auf Statistik. Also wir alle kennen das von unseren Smartphones. Also wenn man, ich habe jetzt zum Beispiel ein Apple-Gerät hat und gibt jetzt einen Text ein, in WhatsApp, eine Message, dann kriegt man basierend auf dem Text, den man bisher eingegeben hat, den nächsten Vorschlag. Und so funktioniert eigentlich ein statistisches Large Language Model Verfahren. Das ist nicht intelligent oder kann irgendwie sachlogische Beziehungen herstellen. Das holt einfach aus einer gewissen Menge von getrainiertem Material das statistisch nächstwahrscheinliche Wort und setzt das zu einem Satz zusammen. Ja, also insofern ist die Intelligenz vor allem durch die trainierte Statistik zu sehen. So, mal so kurz die grobe Differenzierung. Und es ist oft so symbolische KI. Also da reden wir zum Beispiel von Knowledge-Graphen, von Ontologien oder ontologischen Systemen. Die basiert in der Regel auf logischen Regeln und in der Regel in gespeicherten Wissensdatenbanken. Man hat das früher auch als Expertensystem bezeichnet. Auch Entscheidungsbäume sind so eine Art von Expertensystem. Das nutzt man sehr gerne für technische Diagnosestellungen oder auch für medizinische Diagnosen. Das wird häufig über Expertensysteme abgebildet. Die subsymbolische KI, die arbeitet eben mit Statistik, häufig mit maschinellen Lernen, mit diesen neuronalen Netzen und ist sehr gut im Erkennen von Muster und dem Analysieren von großen Datenmengen. Bekanntes Beispiel ist hier ganz typischerweise die Bilderkennung. Ja, das sind so trainierte Netze, die eben dann helfen, bestimmte Bilder zu erkennen. Was man da sehr schön sagen kann, ist häufig so, alles, was sachlogisch schlussfolgernd funktioniert, ist quasi häufig so wissensbasierte KI, also die symbolische KI. Und das kann man so sagen, wie wenn ich habe früher gern gezockt, ja, Computerspiele, und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Strategiespiel gespielt habe und habe mir überlegt, welche Züge mache ich, das ist so die typische symbolische KI, die wissensbasierte KI. Wenn ich jetzt aber daddel und spiele irgendwie so ein, keine Ahnung, Asteroids oder wie es heißt, ne, wo ich dann irgendwelche Raumschiffe abschieße, das ist häufig diese subsymbolische und statistische KI. Da handle ich nach bestimmten antrainierten Mustern. Ja, und so kann man diese Verfahren erstmal unterscheiden. Ich habe es eben schon gesagt, eine besondere Weiterentwicklung ist die GenAI. Da kann ich Sprache, Texte, Bilder erzeugen. Also da gibt es mittlerweile in allen Bereichen bis hin zu Videos und Musik. Die bringt aber auch die Gefahr mit sich, dass so eine GenAI die Neigung hat, allein aus diesem statistischen Verfahren heraus Falschinformationen zu erzeugen, weil sie eben rein statistisch arbeitet. Also jetzt muss man aufpassen, wie kriege ich denn mit so einem Verfahren auch zuverlässigere, transparentere und nachvollziehbare Ergebnisse? Und das ist eine große Herausforderung, gerade in Bereichen der Industrie. Ich meine, wenn ich jetzt ein Bild generiere und das ist eher so ein Schmuckbild oder ich mache so einen Werbetext, ja, der einfach sich schön anhören soll, dann ist das alles super. Aber wenn ich jetzt in einem Flugzeug sitze, ich bringe immer das Beispiel Flugzeug, da möchte ich jetzt nicht, dass die KI mit einem statistischen Verfahren generiert hat, wie die Arbeitsanweisung für den Wartungstechniker da ist, sondern da möchte ich halt sicherstellen, dass das ein validierter Prozess ist, der auch wirklich die richtigen Daten und Informationen liefert. Und deshalb ist eigentlich die Kombination aus symbolischen, aus diesen wissensbasierten und den subsymbolischen, den statistischen Methoden, gerade in technischen Bereichen wie der Industrie, sehr wichtig. Da ist eben Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit entscheidend. Ja, und deshalb bauen wir die Lösung so zusammen, dass wir für industrielle Anwendungsszenarien, wie ich es vorhin erwähnt habe, wie ich Beispiele gebracht habe, eben diese verschiedenen KI-Verfahren kombinieren. Also ich sage am Schluss immer ganz nach dem Motto, nicht jeder Nagel braucht einen Hammer, ja, oder umgekehrt. Ich brauche das richtige Werkzeug für das richtige Problem. Und wir zeigen das auch auf dem Business Festival. Andreas Klüter und ich zeigen auf dem Vortrag wieder Details, wie unterschiedliche KI-Verfahren eingesetzt werden können.
Ja, super. Ich freue mich auch schon sehr auf das Business Festival für alle Hörerinnen und Hörer. Am 20. und 21. November sind wir in Duisburg. Aber zurück zu unserem Thema. Lass uns doch mal die KI-Verfahren übersetzen in Business-Anwendungen. Also wie helfen Sie konkret dabei, Entscheidungen in Unternehmen zu verbessern und welche Rolle spielen Sie?
Ja, genau. Also es gibt ja unterschiedliche Verfahren. Einmal haben wir die Verfahren der datenbasierten Analyse, wo wir tatsächlich mit großen Datenmengen arbeiten, eventuell auch KI-Verfahren trainieren, um zu prognostizieren, Ich habe es vorhin schon erwähnt, das haben wir sehr häufig auch bei Nemo, wo wir prädiktive Vorhersagen machen, wo wir Bestandsanalysen machen und mit großen Datenmengen eben diese analysieren können. Diese Verfahren eignen sich wirklich sehr, sehr gut bei großen klassischen Datenreihen, sage ich mal. Also Number Crunching kann man da wirklich sehr gut auch Dinge identifizieren. Das ist für mich immer so die datenbasierte KI-Verfahren. Auf der anderen Seite und mit diesen Verfahren, um das noch abzuschließen, mit diesen Verfahren kann ich natürlich auch die Entscheidungsfindung in ganz vielen Bereichen sofort unterstützen, indem ich eben Vorhersagen mache, indem ich die Daten mit einbeziehe, um eben Empfehlungen zu treffen. Ein anderes Beispiel, was wir auch bei Empolis haben, ist, dass wir bei Maschinen unserer Kunden Sensoren überwachen und basierend auf diesen IoT-Daten die Wartungsintervalle vorhersagen beziehungsweise Ausfälle vorhersagen können, Predictive Maintenance daraus ableiten. Und zwar nicht nur aus, die Maschine ist jetzt so viele Stunden gelaufen, sondern wirklich aus Abnutzungsanalysen von bestimmten Bauteilen oder Elementen. Ein anderer Bereich, der nicht jetzt diese datenbasierte KI umfasst, sondern eher die wissensbasierte KI, da gibt es eben ein ganz einfaches Beispiel, wo ich immer sage, eine Kombination aus verschiedenen Verfahren, zum Beispiel, man nennt das NLP, Natural Language Processing, und Suchverfahren, können in großen Informationsmengen erstmal die richtigen Treffer finden. Wir haben Kunden, die haben 25 Datenquellen angebunden, da kommen technische Dokumente mit rein, da kommen Ersatzteillisten mit rein, Ersatzteilinformationen mit rein, da kommen aber auch Service-Tickets mit rein. Also da sind unheimlich viele Daten. Und jetzt sucht jemand, ich bringe immer gern das Beispiel, weil man das sehr schön nachvollziehen kann. Da sucht jetzt jemand an der Hotline, hat eine Frage von einem Kunden, der Arm ruckelt beim Baggern. Ja, jetzt kann man erstmal sagen, der Arm ruckelt beim Baggern, das muss man ja erstmal im Kontext verstehen. Also wenn das ein Hotline-Mitarbeiter ist von einem Baggerhersteller, ist das wahrscheinlich nicht der menschliche Arm, der ruckelt, sondern wahrscheinlich ist es die Baggerschaufel, ja, und der Arm, der da dran ist. Und ruckeln beim Baggern, das ist jetzt sehr umgangssprachlich, das kann aber auch heißen, erreicht nicht die richtige Endposition. Das heißt, was passiert ist, ich muss mit einer guten KI erstmal verstehen, was ist denn der Kontext der Information und wie hängt die zusammen? Und da arbeiten wir zum Beispiel mit Synonymen und Ontologien. Also wenn es der Arm ist, dann können wir auch verstehen, es ist wahrscheinlich hier der Baggerarm und die Schaufel und es ist ein Hydraulikelement. Und gleichzeitig ruckelt beim Baggern heißt, er hat nicht die gewünschte Endposition. Also wir übersetzen das erstmal in verschiedene Synonymbeziehungen und können dann auch noch abbilden, welche Objekte, welche Elemente hier eine Rolle spielen. Dazu nutzen wir etwas, das nennen wir den digitalen Datenzwilling, also den Knowledge-Graphen. Da ist nämlich tatsächlich dann beschrieben, ein Bagger hat eine Schaufel, die Schaufel hat eine bestimmte Hydraulik. Wenn das der Baggertyp ist, dann hat der die Hydraulik, und können jetzt tatsächlich mit diesen Informationen in allen vorhandenen Dokumenten die richtige Nadel im Heuhaufen finden. Also wir können jetzt wirklich ganz gezielt die richtigen Informationen finden, weil wir Kontext verstehen und können jetzt sogar logische Schlüsse ziehen. Also wenn, was weiß ich, der Powermole, wir haben immer dieses Powermole-Beispiel, der Bagger 3001 folgende Schaufel mit folgender Hydraulik dran hat, dann ist das Bauteil, was voraussichtlich ersetzt werden muss, ist das, was folgenden Druck aushält, nämlich 30 Bar Druck, und das kostet X. Ja, also wir können attributbasiert Schlüsse ziehen, und genau diese Zusammenführung von diesen KI-Verfahren in einer fertigen Anwendung, weil ich habe es vorhin schon gesagt, das ist einfach innerhalb von 3-4 Tagen nutzbar. Das ist genau das, was es dann eben auch ausmacht und wie ich dann ganz konkret plötzlich Entscheidungen besser treffen kann. Ich kann bessere Vorhersagen machen, ich kann Servicefälle viel schneller abschließen, Mitarbeiter fahren nicht mehr unnötig an. Also wir haben bei einem Kunden, wo wir gedacht haben, okay, wir erhöhen oder verbessern die unnötigen Anfahrten zum Endkunden im Service um ein paar Prozentpunkte. Da haben wir dann doch einen deutlich besseren Wert erreicht im zweistelligen Prozentbereich. Und das spart natürlich wieder unheimlich viel ein, ja, wenn ich gar nicht mehr so oft unnötig anfahren muss, weil ich diese ganzen Informationen zur richtigen Zeit auch zur Hand habe.
Kurzer Themensprung. Im Mittelstand ist das Thema Fachkräftemangel gerade sehr, sehr groß. Auch im Kontext von KI spielt es immer wieder eine Rolle. Glaubst du, um dem mal zu begegnen, dass KI langfristig Arbeitsplätze ersetzt oder eher eine unterstützende Rolle einnimmt?
Ich bin ein absoluter Verfechter der unterstützenden Rolle. Also wenn man sich nur die Historie anschaut, mit jedem technologischen Wandel, den wir als Menschen hatten, sei es jetzt die Dampfmaschine oder was auch immer, war die Angst da, dass Menschen ersetzt werden. Und am Schluss war es immer ein Verstärker. Also ich sage immer so, wie die Dampfmaschine ein Kraftverstärker ist, so ist KI ein Wissensverstärker. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass es darum geht, Menschen und Arbeitsplätze zu ersetzen. Es geht darum, Menschen produktiver zu machen. Und da ist gerade Fachkräftemangel, Wissenstransfer ist ein Riesenthema. Also ich habe wirklich gerade heute nochmal in Vorbereitung der Veranstaltung habe ich mir ein paar Daten rausgeholt. Und wenn man sich das wirklich anschaut, durch den Abgang der Babyboomer in den nächsten Jahren ist damit zu rechnen, dass wir pro Jahr zwischen 300.000 und 600.000 Menschen haben, die den Arbeitsmarkt verlassen werden. Und davon ganz viele Fachkräfte. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie KI funktioniert und was KI kann eben aus Daten, aus Dokumenten, aus Informationen helfen, Wissen verfügbar zu machen. Und noch besser, wenn wir es schaffen, dann Wissenstransfer zu gestalten, dann können wir eben gerade diesem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ich habe wirklich ein Beispiel einer, also wir haben einige Kunden aus der Heizungsbranche, ein sehr bekannter Kunde, und die haben mir mal erzählt, sie haben ein Riesenthema mit dem technologischen Wandel einerseits hin zur Wärmepumpe, ja, gleichzeitig mit der Struktur der Partner, die man heute hat in dieser Branche, und dem Abgang der Babyboomer. Wenn man sich das mal überlegt, also A, da ist der Wandel hin zur Wärmepumpe, ganz neue Technologie. B, die Partnerunternehmen, das sind jetzt keine Riesenunternehmen, die dann Heizungsmonteure sind oder Installationen machen. Das sind in der Regel kleinere Betriebe mit ein paar Mitarbeitern, und die hatten bisher eine sehr, sehr hohe Expertise in Gasthermen oder in Brennerheizungen. Und jetzt plötzlich sollen die Wärmepumpen installieren, die dann aber zusammenwirken müssen mit Photovoltaik, mit Akku- und Elektrospeichersystemen. Und die müssen plötzlich quasi so eine Art Systemingenieur sein und nicht nur die neue Technologie verstehen, sondern auch wissen, wie sie sich integriert in andere Umfeldtechnologien. Und gleichzeitig verlieren die ganz viele erfahrene Mitarbeiter und müssen neue Mitarbeiter möglichst effizient onboarden. Also wenn man sich das mal überlegt, ist eine Riesenherausforderung in dieser Branche. Und mit solchen Verfahren, wie wir da haben, dass wir wissensbasiert KI nutzen können, um Wissen an entsprechende oder Personen zur Verfügung zu stellen, dann sieht man sofort, das ist ein Riesenhebel. Ja, wir haben einen Kunden in der Motorbranche, die bauen große Schiffsmotoren, und die machen das zum Beispiel auch mit geführten Dialogen, mit geführten entscheidungsbaumbasierten Dialogen. Und die haben mittlerweile so viel Wissen auch in diese KI mit reingebracht, dass selbst unerfahrene Servicetechniker jetzt in der Lage sind, relativ schnell einen Fehler zu identifizieren und zu beheben, wo man früher wahrscheinlich die ganze Organisation zugebraucht hat und den richtigen Experten finden mussten. Und das sind eigentlich die Chancen, die wir mit KI haben. Und daher glaube ich ganz fest dran, dass KI nicht Arbeitsplätze ersetzt, sondern eher eine unterstützende Rolle einnimmt für die wenigen Fachkräfte, die nachkommen, die viel, viel effizienter zu machen und produktiver werden zu lassen.
Trotzdem, wenn ich da einhaken darf, gibt es immer noch große Skepsis gegenüber neuen Technologien. Du hast es gesagt zu Beginn deiner Antwort. Gerade jetzt, wenn es um KI und Automatisierung geht, ist es wieder der Fall. Wie begegnet ihr dieser Skepsis bei euren Kundinnen und Kunden?
Ich bin sogar froh um die Skepsis, wenn sie aufkommt, weil sie uns die Möglichkeit gibt, zu zeigen, dass wir eine KI am Start haben, die tatsächlich auch funktioniert. Also man muss ja zwei Arten von Skepsis unterscheiden. Einmal die Skepsis gegenüber KI im Allgemeinen. Wird mich das ersetzen? Wird das irgendwie meinen Arbeitsplatz kosten und so weiter? Ich glaube tatsächlich, dass sich das jetzt auch zeigen wird, dass dem nicht so ist, sondern KI hat hier eben die Möglichkeit, sei es jetzt in der Produktion, eine Werkeassistenz viel, viel einfacher anzubieten, das Wissen in wissensintensiven Bereichen viel einfacher zur Verfügung zu stellen oder auf Basis von datenbasierten Analysen eben die richtigen Daten den Leuten an die Hand zu geben, um auch eine Entscheidung zu treffen oder teilweise zu automatisieren. Und ich glaube, da ist einerseits der Lerneffekt, okay, diese KI wird uns nicht ersetzen, und dieser Skepsis, das muss man, glaube ich, auch ganz klar kommunizieren. Auf der anderen Seite finde ich eine Skepsis insofern gut, wenn es um die Technologie selbst geht. Also wir bei, jetzt insbesondere, habe ich ja vorhin schon erwähnt, befinden uns gerade in einer Situation, wo wir in einem Hype sind um Generative AI. Und wir haben bei diesen GenAI-Verfahren eben das Problem, dass die zu einer gewissen Art der Halluzination neigen. Ich bringe mal ein ganz simples Beispiel. So ein Large Language Model, das muss antworten. Und zwar aus einem vortrainierten Wissenskorpus heraus, nennen wir es mal so, wo ganz, 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 ganz viele Daten trainiert wurden. Jetzt, ich bringe immer das Beispiel, das ist so ein bisschen wie ein Schüler bei einer Prüfung. Der wird jetzt zu einer mündlichen Prüfung beim Professor oder bei den Lehrer vorgeladen und der stellt dem eine Frage und er denkt, Mist, das da habe ich aber nicht so gut gelernt, das habe ich irgendwie gar nicht parat in meinem Kopf, aber ich muss ja eine bestimmte Anzahl von Sätzen sagen, damit der glaubt, ich habe das drauf. Also fängt er an und redet sich um Kopf und Kragen, ja, der schwurbelt. So, und das ist diese Gefahr. Ich vergleiche das wirklich so, dass LLM-Modelle halluzinieren können. Im Gegensatz, wenn das Wissen gut da ist und vorbereitet wurde und aufbereitet ist von dem Schüler, von dem Studenten, dann hat er das auch parat und kann aus diesem Wissensschatz antworten. Wenn wir jetzt gucken, wie solche Modelle in der freien Natur, also draußen trainiert wurden, dann wurden die trainiert mit durchschnittlichem Internetwissen. Wie soll denn ein durchschnittlicher Internetseite, sei es Wikipedia oder andere Textinformationen, wie sollen die denn wissen, wie ein ganz spezielles Produkt von KUKA, von BOMAG, von Innotech, wie der Fehler bei diesem konkreten Produkt behoben werden kann? Das ist ja kein allgemeingültiges Wissen. Also ein Large Language Model kann das nicht wissen. Deshalb muss man diese Systeme, die kann man nutzen, weil die sehr gut in der Interaktion sind, aber man muss sie befüttern, das nennt man Retrieval Augmented Generation, dieses Verfahren, mit Informationen, die gesichert sind, die validiert sind, die auch wirklich nachvollziehbar sind. Und das sind genau wieder die Informationen, die wir dann zur Verfügung stellen, damit wir wirklich, ich sage mal, gesicherte Informationen für industrielle Anwendungsfälle zur Verfügung stellen können. Und das ist dann nachvollziehbar und das ist auch, wir sagen, trustworthy. Also das ist trustworthy AI, weil ich dadurch eben sicherstellen kann, dass die Anwender die richtigen Informationen kriegen.
Ich hatte es schon erwähnt, 20. und 21. November, da findet unser Business Festival statt. Was dürfen wir da erwarten? Kannst du uns schon mal eine kleine Sneak Preview geben? Gibt es irgendwas, was du schon verraten darfst oder was du dort präsentieren wirst?
Ja, klar, also das kann ich schon mal. Natürlich, Achtung, jetzt kommen wieder meine Ready-to-Use-Anwendungen. Natürlich werden wir viele Ready-to-Use-Anwendungen zeigen. Also wir zeigen tatsächlich zum Beispiel, wie ein intelligenter Assistent aussehen kann für die Erstellung komplexer Angebote in der Industrie. Oder wie man ein Knowledge Hub für das Engineering, also für Engineering-Projekte aufbaut. Ja, also wie kann ich, wenn ich komplexere Projekte engineere oder Maschinen- und Anlagen aufbaue oder mich mit neuen Technologien auseinandersetzen muss, wie kann ich da sehr schnell und einfach ein Knowledge Hub aufbauen, wo jeder auf das Wissen zugreifen kann. Wir haben aber auch Beispiele in der Produktion, um Shopfloor, also Connected Worker und Werkerassistenz auf KI-Basis, bis hin zu, wie man mit KI komplexere Audit-Workflows unterstützen kann. Das zeigen wir alles und auch das klassische Thema Field Service oder Hotline produktiver machen. Ein besonderes Highlight, das wir zeigen werden, ist natürlich unser Empolis Buddy. Da gibt es einen Vortrag AI for All. Da zeigen wir tatsächlich, wie man diese neuen KI-Technologien, gerade Large Language Models von Empolis nutzen kann, um gesichertes Wissen aus der ERP-Welt von ProAlpha liefern zu können. Also nicht nur aus dem klassischen Kern-ERP, sondern auch zum Beispiel aus Systemen wie von Böhm und Weiß, von Enid, von Tisoware, von GEDIS und von Nemo. Und gerade da, diese Kombination ist natürlich extrem spannend. Ich habe sozusagen einen intelligenten Assistent, der mir aus allen verschiedenen Bereichen die relevanten Informationen zur Verfügung stellen kann. Da freue ich mich drauf.
Rundumschlag, da freue ich mich auch sehr drauf. Erik, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr spannend. Danke dir. Ja, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch, dass ihr dabei wart. Vergesst ihr nicht, digital genial zu abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns bald wieder mit neuen Geschichten und Perspektiven rund um die Digitalisierung im Mittelstand. Bis bald. Ciao.